Guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu, bei mir ist der Daniel, guten Morgen.
Morgen.
Der große Assassin's Creed-Experte und an der Leitung aus Berlin zugeschaltet, unser Freund und Knuddelmonster Robin von Hooked. Guten Morgen.
Oh, das wurde ich noch nie genannt. Also wirklich noch nie. Das hat gerade irgendwas in mir ausgelöst.
Zu Recht auch, würde ich sagen. Solche Peinlichkeiten gibt es nur bei Insert Moin.
Ja, du weißt ja nicht, was ich immer in Berlin mache, wenn ich da zu Besuch bin.
Der Manu und ich, wir sind so dicke, also so, gerade wenn wir so zusammengekugelt sind.
Offscreen, ja. Off the records.
War nicht letztens auch internationaler Hugging Day oder irgendwie sowas?
Ja, den haben wir erfunden. Achso.
Wir sind einfach die ganze Zeit so in einem großen Knoten zusammengeschraubt durch Berlin gelaufen und das kennt, weißt du ja, wenn du dann ein bisschen durch Kreuzberg damit durchrennst, denken alle, ah, das ist gerade in, machen wir auch und schon war der Tag erfunden.
Manu ist ja auch der Prenzlauer Schwabe.
Ja, aber mit dem Bart, das kommt tatsächlich auch hin.
Ja, ja. Also, ist das Bio. Ne?
Sehr schön. So, wir reden heute über Assassin's Creed Chronicles, den zweiten Teil, nämlich da geht die Reise nach Indien. Daniel, wir hatten uns ja schon über den ersten Teil unterhalten. Da war das 2,5D-Ableger-Adventure der großen Assassin's Creed-Reihe in China.
Ich habe mir übrigens extra einen Post-it an den Monitor gehängt mit einem Ausrufezeichen 2,5D. Ich weigere mich ja immer, dieses PR. Ja, ich sage ja immer 2D, weil ich mich ja weigere, diese PR-Sprache zu übernehmen und werde dann von dir aber immer verbessert, dass es 2,5D heißt.
Ja, deswegen, bei dem Spiel finde ich das auch relevant, weil man auch in die Tiefe läuft und eben nicht nur in zwei Dimensionen unterwegs ist.
Aber da muss ich jetzt kurz was fragen, weil ist aber sowas wie, ist Little Big Planet 2,5D?
Ja, da hast du ja auch die drei Ebenen, da kannst du ja so.
Naja, aber dann ist es auch 3D, oder nicht?
Ja, ja, 2,5D ist ja wirklich Marketing-Sprech im Sinne von, es fühlt sich an wie ein 2D-Spiel, aber man hat noch ein paar mehr Ebenen, oder? So interpretiere ich das
zumindest. Ja, also das ist gerade völlig unwichtig auch, aber ich finde es gerade tatsächlich interessant, weil ich habe immer das 2,5D im Kopf, wenn man halt es wie, exakt wie ein 2D-Spiel spielt, aber es wie ein 3D-Spiel aussieht. Das hat man ja bei Assassin's Creed India den Fall, dass man aber auch wie in einem 3D-Spiel vor und zurückrennen kann. Deswegen frage ich mich da, ob es da nicht einfach nur ein 3D-Spiel ist.
Also ich glaube, es ist eher so eine Genre-Bezeichnung inzwischen gewandelt. Ja, dass man 2,5D, da weiß man sofort, ah okay, so Metroidvania-artige, so wie man Metroidvania eben auch quasi sagt, als Definition einer Art von Spiel, ist dieses 2,5D. Ein 3D-Spiel ist für mich Super Mario 64 zum Beispiel.
Nee, das ist 2,5D auch für mich.
Das ist absolut 3D.
Aber also oder Mario Galaxy. Meinst du das, dass man auf diese hinteren Ebenen wirklich rüber kann? Oder meinst du das, dass man halt nur in einem Spielbildschirm noch irgendwie oben auf so einen Balkon kann oder so? Weil das gab es ja schon in, weiß ich nicht, Streets of Rage.
Ja, das wäre ja quasi, also Prince of Persia, das alte Prince of Persia ist ein 2D-Spiel für mich. Mhm. Weil da gehst du nicht in die Tiefe, da gehst du aber auch verschiedene Ebenen und so hoch und runter. Ein 3D-Spiel ist Mario 64 oder Mario Galaxy, wo du dich einfach frei im dreidimensionalen Raum bewegen kannst.
Genau.
Und 2,5D ist eben, du bist hauptsächlich von links nach rechts unterwegs, aber manchmal wechselst du eben die Ebenen, sprich wie bei Little Big Planet, dass du so drei Sidesteps quasi machen kannst in den Raum rein oder eben hier bei Assassin's Creed Chronicles läuft man ja dann auch über Brücken in so Etagen dann hinter und spielt dann hinten im Level weiter und so weiter.
Shrine macht das, glaube ich, auch. Ich glaube, das kann man auch als 2D.
Mick Schneller und Jörg Langer machen sich übrigens gerade, prosten sich mit Sekt zu, weil wir 5 Minuten damit verbracht haben, über die Genrebezeichnung des Spiels überhaupt zu diskutieren. Bevor wir
sind das eigentlich Beat'em-ups oder Prügelspiele und wie heißt das?
Wir können jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren, ob Plattformer der richtige Begriff ist oder ob man Jump'n'Run sagen darf.
Ist JRPG jetzt eigentlich die Herkunft oder das Genre?
Und ist es jetzt Bullet Hell oder hat 60 Frames pro Sekunde? So.
Ja.
Was mich aber den Satz noch zu Ende bringen wollte von ganz am Anfang, das ist der zweite Teil. Der dritte wird in Russia spielen und was Daniel und ich uns ja gefragt haben, warum jetzt Teil 2, nämlich India, jetzt im Januar kommt und oder beziehungsweise im Januar erschienen ist und der dritte Teil der Russia kommt jetzt direkt irgendwie 4 Wochen später im März direkt hinterhergeschossen, aber nach China war jetzt ja ein ewig langer Zeitraum. Also so viel hat sich ja nicht verändert, Daniel, als dass man denken müsste, geil, ist jetzt ja ein komplett anderes neues Spiel. Warum die zwei Teile jetzt irgendwie so nachgerückt kommen und dann aber so dicht aufeinander, das verstehe ich aus Marketing-Sicht überhaupt nicht.
Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Also ich finde es nachvollziehbar, dass sie halt so eine Box dann rausbringen, wo alles drin ist. Das ist durchaus ja legitim. Aber warum da jetzt so eine lange Pause war, kann ich dir leider auch nicht erklären, weil das ist auch so ein bisschen, um es vorwegzunehmen, ich will nicht sagen Kritikpunkt, aber das ist mir schon auch aufgefallen, dass ich gesagt habe, naja, also bei dem India wirklich viel neu ist da ja eigentlich gar nicht. Also es gibt allenfalls Veränderungen in homöopathischen Dosen und sonst, wenn man aber das China gespielt hat, dann findet man sich sofort zurecht und weiß sofort, was es geht, was man machen soll und ist auch über die Spieldauer eigentlich wenig überrascht von den Neuerungen.
Muss ja auch nicht, muss ja kein neues Spiel sein. Ich finde, so als Trilogie kann das ja auch dreimal das gleiche Spiel sein mit unterschiedlichen Settings und so ein paar Sachen sind ja dann schon anders. Es muss ja nicht immer unbedingt neue Mechaniken oder so dazukommen, aber das tut's ja auch.
Das schon, klar, muss nicht was Neues bringen, aber man fragt sich dann schon, warum es so lange gedauert hat.
Ja. Robin, jetzt haben wir die Hörer völlig verloren und was ist denn jetzt? Also wir haben jetzt 2,5D und so weiter. Erklär doch nochmal kurz, was das für eine Art von Spiel ist und wie standest du zu China, zu dem ersten Teil? Kannst du ja nochmal dazu anfügen.
Genau, das ist gar nicht so unwichtig, weil ich habe China selbst tatsächlich nie gespielt. Ich habe da nur die, mir halt diverse Videos und Tests so angeguckt und dachte mir so, na, brauche ich jetzt nicht so unbedingt gerade und habe es dann halt übersprungen. Aber jetzt bei India wurde ich eben im Grunde durch die lange Wartezeit angefixt, weil ich mir so dachte, okay, irgendwie scheint da ja was passiert zu gewesen, irgendjemand muss ja irgendwann gesagt haben, okay, für das Spiel hast du euch jetzt nochmal fast ein Jahr Zeit, haben die es nochmal alles überarbeitet, weil die irgendwie mit den Verkaufszahlen nicht zufrieden waren oder sonst irgendwas, und das hat mich halt interessiert werden lassen. Es spielt sich, also optisch würde ich es vor allen Dingen tatsächlich mit dem Remake des ersten Prince of Persias vergleichen. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt, wo das so ein bisschen in dem Sands of Time Look erschien auf Xbox Live Arcade und PS3. Daran hat es mich total erinnert.
Oder Mark of the Ninja haben wir auch als Vergleich damals genannt.
Also da finde ich aber eher spielerisch, also genau, spielerisch natürlich ist das so der direkteste Vergleich. Ich meine jetzt vor allen Dingen optisch tatsächlich. Ja. Ich hätte mich tatsächlich gefreut, wenn es spielerisch ein bisschen mehr von Prince of Persia und weniger von Mark of the Ninja geklaut hätte, aber das ist was nochmal eine andere Geschichte, zu der ich bestimmt gleich nochmal kommen. Also ich wurde vor allen Dingen angefixt tatsächlich durch die Verbindung zu Assassin's Creed. Ich bin ein sehr, sehr großer Assassin's Creed-Fan, habe alle Spiele durchgespielt in der Reihe und das ist sogar inklusive der Vita- und PSP-Spiele und der DS-Spiele. Und deswegen habe ich mir das dann halt...
Stimmt, die DS-Teile, die waren ja auch schon so eigentlich, gell? Darf man gar nicht vergessen. Ja, gingen schon so ein bisschen in die Richtung. Waren natürlich DS und so, aber die waren auch schon 2D. Ja.
Genau, die waren halt ein bisschen mehr aufs Parkouring ausgelegt, also genau, auf das Stealth-Element. Und deswegen habe ich es mir halt geholt und da habe ich halt mir so ein bisschen erhofft, dass ich da so ein bisschen halt in 2D einen Jump'n'Run bekomme. Und war dann halt tatsächlich sehr überrascht davon, dass es sehr, sehr wenig Jump'n'Run und sehr, sehr viel Stealth-Game war.
Das hat uns ja gefallen, Daniel, bei China, gell?
Genau, das ist eben jetzt auch wahrscheinlich die Erklärung, warum Robin das nicht so gut findet. Ich habe nämlich euren Hookcast gehört und war. Naja, wieso? Das kann man doch jetzt schon sagen.
Ja, klar.
Ich dachte, ich habe jetzt auch erwartet, dass Robin zum fetten Rant ansetzt und bin jetzt tatsächlich so ein bisschen überrascht, dass er sich da sehr diplomatisch ausdrückt.
Wir haben ja noch ein paar Minuten.
Weil tatsächlich ist das, was mir Spaß macht, dass es eben ein Schleichspiel ist und dass man sehr, sehr bedacht vorgehen muss. Das Spiel verlangt Geduld und Besonnenheit von dir. Das habe ich an einer Stelle besonders gemerkt. Da wollte ich nämlich irgendwie nachts noch so ein Level fertig bekommen. Also da habe ich schon so, jetzt gehst du gleich ins Bett, du bist müde. Und dann so, komm, aber das schaffst du jetzt noch. Du bist jetzt schon so lange in dem Level, das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Und dann, wenn man dann hetzt und verkrampft wird, also so, wenn man es dann durchrushen will, dann wird's frustig. Also das heißt, das Spiel will von dir, dass du auch an manchen Stellen einfach in der Deckung wartest, dir genau einprägst, wie laufen die Wachen, wo gibt's möglicherweise Lücken in der Überwachung, nenne ich es jetzt mal, weil die Wachen haben dann immer so Sichtkegel, so zweidimensionale, wo du genau siehst, wo können sie hingucken und wo können sie nicht hingucken, wo gibt's möglicherweise ich sag mal, Sichtschatten, zum Beispiel hinter irgendwelchen kleinen Säulen oder Balustraden, wo kann ich mich verstecken? Und dann ist es dieses erstmal Observen und dann Execution im Sinne von, okay, jetzt husche ich da mit 3, 4 Moves durch und dann komme ich auch am Ende raus. Und das wilde Spiel von dir und wäre halt so ein flottes Jump and Run, wo man halt irgendwie schnell Tempo, zack, springen, wo es eher auf Skill ankommt, erwartet, da kann ich schon verstehen, dass man hier erstmal vor den Kopf gestoßen ist.
Genau, und im Gegensatz zum großen Assassin's Creed kommt man mit Kämpfen hier auch so gut wie gar nicht weiter. Also bei Assassin's Creed, bei den Hauptteilen, da kann man ja immer auch versuchen zu schleichen und es ist ja auch sehr befriedigend, wenn man es dann schafft. Aber wenn man entdeckt wird, dann metzelt man halt mal kurz rum und fühlt sich da ja auch sehr überlegen. Und in der Regel sind die Kämpfe ja auch gut schaffbar und man kann auch mit Gewalt dann auch gut durchkommen oder mal wieder so eine kleine Sequenz klären und dann wieder im Verborgenen weitermachen. Und das funktioniert bei dem Chronicles-Ableger ja überhaupt gar nicht. Also sobald man entdeckt wird, wenn da mehr als 2, 3 Leute sind, kannst du eigentlich gleich restarten. Und das kann auch für Frust sorgen, weil man halt da nicht weiterkommt. Also du hast gar nicht die Möglichkeit, mit Kämpfen lange zu überleben. Und ich finde, bei China ging es noch ein bisschen besser. Bei India ist der Charakter irgendwie noch schwächer gefühlt und man stirbt eigentlich noch schneller und deutlicher in den Kämpfen.
Es ist im Grunde ein Instant Kill, wenn du erkannt wirst, würde ich fast sagen. Weil bei mir war es zumindest so, sobald ich erkannt wurde, habe ich direkt den Checkpoint restartet, weil alleine das Kämpfen hat mir so wenig Spaß gemacht und war so für mich so unintuitiv, weil du hast im Grunde die ähnliche Steuerung und die ähnlichen Mechaniken wie in den 3D Assassin's Creeds, dass du halt konterst und dass du blockst und dann eben in dem Konter sofort den töten kannst. Im Grunde, aber dann in der Ausführung passt es nicht mal ansatzweise so gut wie in den 3D-Spielen, weil es kaum Trefferfeedback gibt, weil du gar nicht wirklich oft erkennst, wann die Gegner dich schlagen und wann du dann den B-Knopf zu drücken hast. Und weil du halt, wenn du von einem erkannt wirst, meistens auch von 5 anderen Leuten auf den oberen
Ebenen, schießen vor allem,
genau, mit dem Gewehr direkt erschossen wirst. Also ich bin sowieso kein Freund von Instant-Death-Stealth-Sequenzen, das halte ich nie für gut, aber irgendwie hat dieses Spiel geschafft, mich das dann noch mehr zu frustrieren, weil es die nicht hatte und mir stattdessen mich mit einem Kampfsystem konfrontiert hat, was immer auf den Instant Death hinauslief, aber mir vorher noch 10 Sekunden Frust entgegengeworfen hat.
Ich habe auch meistens direkt restartet, ja.
Ja, ich auch. Ich glaube auch, der Typ, der das Kampfsystem entworfen hat, ist, glaube ich, der ärmste Entwickler der Welt, weil der hat ein System sich ausgedacht, entworfen und programmiert, was niemand nutzt, weil jeder sofort auf Neuladen klickt, wenn man entdeckt wird.
Ja, und trotzdem gibt es, ist die, wie soll ich sagen, das Progression System ist ja so ein bisschen auch, hat das ja als Alternative einprogrammiert, dass du eben dich durch die Gegend kämpfst, weil du ja, wenn du, einmal habe ich es irgendwie doch geschafft, wenn du irgendwie Gegner durchs Kämpfen besiegst, bekommst du ja als Beschreibung dann Brawler oder sowas statt Assassin und dann dementsprechend auch Punkte. Deswegen wirkt es für mich schon so, als ob das dann in irgendeinem Punkt schon gesagt wurde, ja, wir müssen schon verschiedene Möglichkeiten geben, das Spiel zu spielen, aber diese Idee ging über das erste Meeting nicht hinaus, sodass es immer so noch auf dem Zettel stand, was sie machen müssen, aber nie so wirklich in das Design des Spiels mit einbezogen wurde.
Da habe ich auch mal eine Frage an Manu jetzt im Speziellen, weil Robin, du kannst sie nicht beantworten, wenn du China nicht kennst. Dieser Combo-Counter, das ist doch neu, oder? Also dieses, dass man eine Gold-, eine Silberwertung bekommt, je nachdem, ob man eben entdeckt wurde, ob man ganz durch geschlichen ist, ohne überhaupt entdeckt zu werden und so, das gab es ja schon immer. Aber dass es jetzt einen Counter gibt, der dann das multipliziert, also sprich, wenn du 3-mal in Folge in einem Levelabschnitt Gold hast, dass du dann einen Multiplikator gewinnst, das kann ich mich nicht erinnern, dass das in China so war.
Also je länger du unentdeckt bleibst, desto mehr Boni kriegst du und desto bessere Belohnungen bekommst du immer am Abschluss. Ja, also diese Gold, an die Geschichte kann ich mich auch noch erinnern, dass du eben immer den Level abschließt mit Bronze, Silber, Gold, je nachdem, ob du halt so gar nicht entdeckt wurdest. Das gab es auf jeden Fall. Den Combo-Counter, an den kann ich mich auch nicht erinnern. Ich glaube, der kam neu dazu, ja.
Und war es nicht in China auch so, dass man Punkte gesammelt hat und dann Skills freischalten musste? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das weiß ich nicht mehr. Müssten wir mal den Podcast hören, ne?
Also weil hier ist es jedenfalls so, dass man einfach in einem Level eine bestimmte Punktzahl hat. Also zum Beispiel, du kannst 5000 Punkte erreichen maximal. Und ab 2000 Punkte kriegst du fürs nächste Level einen zusätzlichen Lebensbalken. Ab 3000 Punkte kriegst du irgendwie zusätzlichen...
so leiser töten oder solche
Genau, oder du kannst schneller looten oder so. Und wenn du die vollen 5000 Punkte hast, aber die kannst du, glaube ich, nur im New Game Plus erreichen oder so, dann kriegst du noch größeren Beutel für Messer und kannst dann halt irgendwie 5 Messer statt nur 3 tragen. Und das richtet sich eben danach, wie gut du spielst. Also im Sinne von, wenn du lauter Goldwertungen hast und auch manchmal ist es auch an Zeit gekoppelt, also was ich schaff's in unter 8 Minuten, dann kriegst du eben Sachen freigeschaltet. Und ich hab's, also vielleicht täusche ich mich völlig, aber ich hab's irgendwie so in Erinnerung, dass es in China so war, dass man halt einfach XP gesammelt hat und dann konnte man zwischen den Leveln im Menü sagen, so, und jetzt möchte ich, keine Ahnung, das schneller Schleichen-Feature freischalten und es kostet mich dann eben 1000 XP.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich fand jetzt dieses System auch ein bisschen unbefriedigend, weil man dann so zum nochmal spielen gezwungen wird oder so. Also die ich hätte auch lieber gerne ausgewählt, um meinen Spielstil quasi besser anzupassen, welche Belohnungen ich nehme. Also wäre mir auch lieber gewesen, die zu sammeln, aber so ist es halt nicht. Aber jetzt irgendwie so einen Zeitlevel, wo man irgendwie 10 Minuten durch so einen Verlies rennt, dann nochmal zu spielen, damit ich irgendwie, manchmal habe ich echt nur so 2 Sekunden länger gebraucht oder 20, um irgendwie an Silber vorbeizuschrammen. Das fand ich dann ein bisschen nervig, aber es ist dann halt so als Arcade-Spiel mehr oder weniger mit diesem Highscore, mit dieser Highscore-Idee darauf ausgelegt, das nochmal und nochmal und nochmal zu spielen, um dann halt stärker und kräftiger zu werden. Aber ich fand, nach einmal durchspielen war das Spiel auch durch für mich. Also ich hatte nicht den Anreiz, bestimmte Levelabschnitte nochmal zu spielen, um eine bessere Ausrüstung zu bekommen.
Das muss ich vielleicht kurz auch noch erwähnen, damit man auch weiß, wo von welchem Standpunkt ich komme. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich habe so 2,5 Stunden, würde ich vielleicht sagen, gespielt und ich habe es einfach nicht mehr gekonnt. Also das ist jetzt auch gar nicht irgendwie als übertriebene Übertreibung gemeint, sondern ich war tatsächlich an einem Punkt, wo ich so frustriert und am Ende meiner Geduld war, dass ich den Controller aus dem Fenster geworfen hätte.
Aber was hat dich denn so frustriert? Weil du, also mein Geduld und Besonnenheit, was der Daniel gesagt hat, das sind jetzt auch nicht die 2 Attribute, die ich unbedingt dir zuschreiben würde.
Da hast du nicht ganz unrecht mit, aber ich liebe Stealth-Spiele generell.
Okay, aber bist du da dann geduldig sonst?
Ja, schon. Also ich, wenn ein Spiel die Möglichkeit mir bietet, sie es irgendwie stealth-mäßig zu spielen, dann mache ich das in 90% der Fälle auch. Ich hab jetzt irgendwie das ist jetzt was ganz anderes. Aber jedenfalls, also ich liebe allgemein Stealth-Spiele total und spiele sie auch dementsprechend, auch wenn ich irgendwelche, weiß nicht, Deus Ex-Spiele habe oder Tomb Raider oder sowas, dann nehme ich da auch meistens den langsameren, leiseren Weg. Bei Assassin's Creed war es halt einfach so, dass das Stealth für mich mega frustrierend war die ganze Zeit, weil die Steuerung sich mir nie ganz erschlossen hat. Das war der wohl wichtigste, also 2 Punkte, aber ich glaube, das war der wichtigste Punkt. Ich habe nie ganz verstanden, wenn ich jetzt an irgendeiner Kante hing, muss ich jetzt nach unten drücken, um zum Bildschirm zu klettern, oder muss ich nach oben drücken, weil es für den Charakter quasi ein bisschen nach oben geht? Also ich wusste nie, in welche Richtung ich drücken muss, um den Charakter in die entsprechende Richtung laufen zu lassen. Und da ist es mir dann unzählige Male passiert, dass ich versehentlich in eine falsche Richtung gedrückt habe und dann direkt auf den Balkon geklettert bin, auf dem die Wache bereit stand und dann erkannt wurde und direkt neu starten musste, statt um die Ecke zu klettern. Da bin ich nie drüber hinweggekommen. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, dass ich ganze Zeit gegen die Steuerung gekämpft habe und nicht das Gefühl hatte, ich kann mich mit den Herausforderungen des Spielsystems und des Designs beschäftigen, sondern ich muss erstmal verstehen, wie ich überhaupt diesen Charakter um diese Ecke bekomme, ohne dass ich jetzt direkt der Wache mein Hintern ins Gesicht recke.
Controller-Noob.
Ja. Also Daniel, das kam halt daher, dass es dieses 3D, 2D ist.
Ja, aber
eigentlich eine 2D-Steuerung hast, aber gleichzeitig eben auch Ebenen nach oben und unten und in die Tiefe hast. Und das war für mich total schwierig nachzuvollziehen, wann das Spiel was von mir möchte.
Ja, da muss ich aber Robin schon recht geben.
Ich respektiere deine Meinung, aber ich kann sie nicht nachvollziehen.
Nee, ich muss Robin schon recht geben. In manchen Stellen hat man wirklich, also insbesondere, wenn man an einer Stelle unten an einem Balkon diesen dieses Rope Dart nach oben wirft, um sich darauf zu ziehen und dann mehr oder weniger an der Decke hängt und dann irgendwo nach vorne klettern will, dann drückt man instinktiv oft nach oben. Man muss aber eigentlich nach unten drücken, weil der Charakter ja mehr oder weniger nach vorne aus dem Bildschirm rausklettern muss, von der Logik her. Und das kann ich schon nachvollziehen, dass man da im ersten Moment instinktiv erstmal verwirrt ist, weil man ja nach oben möchte und deswegen auch nach oben drückt und dann passiert erstmal gar nichts. Und dann ja, kann es schon sein, dass man im Eifer des Gefechts das Falsche drückt. Also ist mir jetzt so oft nicht passiert, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich es aus China dann irgendwie gewohnt war. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man da erstmal dran hängen bleibt und drüber stolpert, dass man da um die Ecke denken muss. Aber sag doch mal was zur Grafik, weil ich finde, dieser Aquarellstil, der hat mich auch beim zweiten Mal noch echt begeistert, Robin.
Sogar noch mehr, finde ich.
Ich möchte es besser finden, als ich es finde. Ich finde die Idee total gut, die verschiedenen Szenarien in dieser Trilogie mit jeweils anderen Grafikstilen zu unterstreichen nochmal. Aber ich finde, sie haben es nicht mal andersweise weit genug getrieben damit. Also immer wenn ich mal in einen Kampf war und dann die Gegner angegriffen habe, dann das Blut gesehen habe, das dann eben so aquarellmäßig durch das Bild geflossen ist, das fand ich total toll. Und ab und zu hat es auch ja auch richtig hübsche Hintergründe, die auch in diesem Stil gehalten waren. Aber wenn es jetzt die normale Spielgrafik war, wo ich eben nur die Charaktere gesehen habe, da war das für mich ein bisschen zu subtil. Da hätte ich mir was noch stilisierteres gewünscht. Also es war halt recht bunt, aber es war jetzt nicht so, es hat für mich jetzt keinen so großen Charakter gehabt, dass ich sagen sollte, das würde ich jetzt aus allen anderen Spielen heraus erkennen. Das war für mich zu subtil noch tatsächlich.
Echt, also ich finde es ein absolut bemerkenswert optisch gestaltetes Spiel. Also ich würde jeden Screenshot sofort rauserkennen aus dieser Serie. Und vor allem India ist so bunt, die orientieren sich ganz stark an diesen Holly-Festival-Farbwelt-Explosion. Also man hat ja stellenweise das Gefühl, wenn man in der Oberwelt rumläuft, dass die Farben geradezu irgendwie auf dem Bildschirm explodiert sind, so farbenfroh ist das. Also alles ist irgendwie dekoriert und überall sind noch irgendwie blaue Dekorationen an goldenen Säulen und so weiter. Ich finde es wunderschön anzuschauen. China war ein bisschen eher stilistischer, so. Also wie mit so einem dicken Pinsel irgendwie. Und hier ist es halt sehr bunt. Und
China war auch kontrastarmer von den Farben her.
Und ich bin mal gespannt, Russia sieht auch wieder ganz anders aus, also deutlich düsterer und so weiter. Ich fand das wunderschön, nur ganz kurz, die Unterwelt fand ich ziemlich langweilig. Also man verbringt dann auch in der zweiten Hälfte sehr viel Zeit in so einer Tempelanlage. Da sind dann auf einmal gar keine Farben mehr gefühlt. Die fand ich dann optisch nicht mehr so ansprechend, aber gerade die Oberwelt, wo man durch diese Schlossgärten rennt und mit diesen Tempelanlagen, das fand ich wunderschön.
Ich gucke mir gerade noch mal so ein paar Screenshots an und nur mal kurz herauszufinden, was genau mein Problem ist mit diesem Grafikstil. Und ich glaube, ich habe eine gefunden, nämlich wenn ich jetzt mir die Screenshots ansehe, minus HUD und so weiter, bin ich tatsächlich auch eher deiner Meinung. Aber sobald ich echte Spielscreenshots sehe, fällt mir wieder auf, dass oftmals irgendwie die Hälfte des Bildschirms voll ist mit riesig, gigantisch unpassenden Sichtkegeln, die in diesem Assassin's Creed futuristischen Computersimulations-Grafikstil gehalten sind, die aber einfach auf den Spielbildschirm so draufgepackt sind, ohne dass die in irgendeiner Art und Weise sich damit irgendwie vereinen. Und deswegen halt wie so, es sieht für mich aus wie so eine Debug. Also es sah für mich immer aus, als ob es irgendwie in Debug-Fassung wäre und die noch eine Möglichkeit finden, mir den Sichtkegel vernünftig zu präsentieren. Aber dann haben sie diesen Punkt leider übersprungen. Deswegen hast du einfach diese riesigen Kegel ständig im Bildschirm, die grau oder gelb sind, grell und so gar nicht passend zum Rest des Spiels. Und ich weiß, dass das so ein bisschen ja auch einfach Assassin's Creed-Stil ist, ne? Zukunftsmischen mit dem klassischen.
Der Animus spielt ja auch ständig eine Rolle. Also immer wenn du ein neues Tutorial bekommst, dann britzelt der Animus so und so.
Ich habe nie ein Problem gehabt, aber weil es halt irgendwie auch zu diesem Zukunftsszenario passt. Aber diese Lichtkegel sind so simpel und so grell, dass es so, also es passt selbst in dieses Zukunftsszenario für mich nicht. Und vielleicht hat mich das so sehr beeinflusst, dass ich den Rest der Grafik nicht mehr so wirklich, sag mal kurz, appreciaten?
Ja, es sind halt dieses klassische Spannungsfeld, was man halt hat zwischen Grafik als Kunstdarstellung und Grafik als, sie muss Informationen ermitteln oder vermitteln, dass der Spieler die Spielwelt entschlüsseln kann. Und da sind halt dann auch einfach Symbole über den Köpfen, die einfach so ein Auge anzeigen. Und dann weißt du, okay, die Wache wird sich jetzt gleich umdrehen und sowas. Und das ist halt natürlich irgendwie wichtig, damit man das spielmechanisch verstehen kann. Aber es ist natürlich nicht so intuitiv und irgendwie passend in die Welt verbaut.
Aber dafür sind manche, dafür sind andere Sachen auch wieder in die Spielewelt integriert mit einer sehr schönen Benutzerführung. Also man sieht eben immer so rote Kleckse, die so wie bisschen wie bei Mirror's Edge dir Hinweise geben, wo du überhaupt klettern kannst und wo nicht. Also das finde ich war so von der Farbkomposition irgendwie gut gelöst. Es fügt sich trotzdem in die Spielwelt ein, dass einfach so rote Farbkleckse an so einer Wand runterlaufen, als wenn so der Farbeimer ausgelaufen wäre. Und es ist nicht so künstlich wie bei Mirror's Edge, dass du einfach da jetzt einen roten Stahlträger hast und du weißt, da kannst du langkrabbeln. Also das war deutlich subtiler. Und ich glaube, ich habe es einfach geschafft, so von meinem Auge her diese Lichtkegel einfach als reine HUD-Information quasi so durchzuschauen, sie einfach nur wahrzunehmen, aber sie nicht als Teil der Spielgrafik wahrzunehmen. Das hat bei mir irgendwie gut funktioniert. So. Deswegen hat mich das nicht gestört.
Ich habe halt immer noch Mark of the Ninja so als Vergleich gehabt und die haben das halt sehr, sehr, sehr viel besser gemacht. Auch weil die Lichtkegel da halt vielleicht einfach nicht so groß waren, weil in Assassin's Creed Chronicles können die ja wirklich weit sehen. Und je weiter die sehen können, desto breiter wird dieser Kegel und desto mehr dieses Spielbildschirms beansprucht dieser Lichtkegel halt. Und also ich gucke mir gerade nochmal an, wie das bei Mark of the Ninja aussah und die hatten ab und zu auch solche Kegel, die einfach draufgepappt wurden, aber insgesamt war das deutlich besser in die Spielwelt integriert und hat mich halt nicht so rausgezogen. Es beißt sich einfach da nicht so ganz sehr, nicht so sehr. Und also ich sage jetzt dann Mark of the Ninja, weil das ist so, glaube ich, die...
Ja, das muss man miteinander vergleichen. Das ist ja schon sehr stark von inspiriert, ja.
Richtig. Und Mark of the Ninja hatte mir ständig verschiedene Werkzeuge gegeben, um halt Situationen lösen zu können. Und wenn ich erkannt wurde, konnte so schnell durch die Level springen, dass ich immer noch entkommen konnte, während du halt in Chronicles das Problem hast, du kannst nur an sehr bestimmten Punkten überhaupt nach oben und unten klettern. Wenn du entdeckt wirst, bist du meistens tot. Und für jede Situation, vor der du stehst, gibt's auch meistens eine Lösung. Weil halt diese Lichtkegel genau in dieser Komposition gestellt wurden, damit du eben dann die eine Sekunde hast, wo du durchschlüpfen kannst oder das eine Werkzeug hast, das du brauchst, um die abzulenken. Was eben zusammen mit dem Instant Death dazu führte, dass es so ein totales Trial and Error für mich war. Okay, nee, dieses Spiel will jetzt, glaube ich, nicht, dass ich hier lang laufe, obwohl das eigentlich durchaus Sinn ergeben würde, sodass ich halt ständig herausfinden musste, nicht was in der Spielsituation Sinn ergibt, sondern was der Spieldesigner sich da für mich vorgestellt hat.
Das ist auch der größte Kritikpunkt an dem Spiel, glaube ich. Also ich mag's, aber es gibt nur eine Lösung. Da stimme ich dir absolut ein. Es ist kein Spiel, wo du selber den Weg finden kannst, sondern da bin ich absolut bei dir. Es gibt die eine Lösung und wenn du kannst geringfügig davon abweichen, indem du halt einfach mal sagst, okay, den betäube ich jetzt oder den ermorde ich jetzt oder ich schleife mich an dem vorbei. Aber in den meisten Fällen, gerade auch bei den zeitkritischen Missionen, gibt es nur diese eine Lösung und wenn du die nicht genau so machst, dann kannst du den Level auch nicht schaffen. Das ist absolut der Kritikpunkt, der da wahrscheinlich auch dazu führt, dass es für viele Leute frustig wird oder auch ein sehr frustiges Spiel sein kann, wenn du diesen Weg halt nicht siehst oder wenn du halt des Rätsels Lösung nicht erkennst oder ihn einfach nicht schaffst, mechanisch. Genau.
Und es gibt eine Menge von Tools, aber irgendwie lädt das Spiel tatsächlich da wenig zum Experimentieren ein, weil du kannst fast alles schaffen, ohne dass du diese ganzen Signaldinger einsetzt, dass du pfeifst, dass du das machst und so. Rauchbomben und so. Also Rauchbomben brauchst du da irgendwie tatsächlich eigentlich nur an zwei Stellen im ganzen Spiel. Und sonst kannst du auch immer irgendwie so durchkommen. Und
die machen es halt einfacher.
Genau, aber es ist dann halt irgendwie so ein bisschen schade, wenn sie diese ganzen Schleichinstrumente da dann irgendwie hinlegen, dass du sie eigentlich dann gar nicht so einsetzen musst. Und was ich tatsächlich auch im Vergleich zu China sagen muss, da fand ich irgendwie, war der Charakter auch interessanter, diese Shao Yun. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Und hier in India war es halt dann doch wieder nur irgendwie, also Abbas heißt der neue Held und hier war es dann halt doch wieder nur die klassische Damsel in Distress Story. Also das hat mich nicht gestört und ich habe auch verstanden, dass das ein augenzwinkernder Prince of Persia Verweis ist, aber da war irgendwie China schon ein Stück progressiver von dem, was es da als Story erzählt hat und hier war es halt doch wieder nur so, ah okay, der Typ muss Frau und Liebe retten.
Ja, und ist auch echt langweilig erzählt. Also der hat nur Klischeesprüche auf den Lippen und sie werden zwar auch so ironisch vorgetragen, aber es macht die Geschichte nicht besser. Also die Geschichte ist strunzlangweilig, was bei einem 2D-Arcade-Game auch nicht dramatisch ist. Ich habe es nicht wegen der Geschichte gespielt, aber du erfährst halt einfach so einfach mal gar nichts über, über die interessante Welt, über irgendwelche Charaktere. Also für Freunde, die alles Assassin's Creed spielen wollen, weil sie jeden kleinen Fitzel zum Universum haben wollen, die werden in diesem Universum, in diesem Spiel nichts Neues lernen, was irgendwie Relevanz hat.
Ja, das trifft tatsächlich auch ein bisschen auf mich zu. Ich weiß nicht, was da bei mir falsch läuft, dass ich immer noch interessiert bin an Assassin's Creed-Universum. Ich weiß, dass es keinen Sinn ergibt, aber irgendwie denke ich mir immer noch, ja, komm, da guckst du auch nochmal an. Aber ich muss sagen, das war zwar schade, also, aber das merkst du so schnell, also wenn du das Spiel startest, ist ja das Erste, was du siehst, ist weißer Text auf schwarzem Grund, der dir das Szenario erklärt und dann spielst du. Da wusste ich schon, okay, die Story hat hier nur einen sehr, sehr kleinen Fokus und wenn, dann ist es halt, es gibt irgendwo ein Piece of Eden wieder und irgendwo einen bösen Templar und du tötest den halt und holst dir das Piece of Eden, wie das halt seit 20 Jahren bei Assassin's Creed gemacht wird. Ich hatte tatsächlich an Chronicles China ein bisschen Interesse, weil die Xiao Jun in Assassin's Creed Embers, einem Kurzfilm, der so die letzten Tage von Ezio Auditore gezeigt hat, da hatte die eine der Hauptrollen. Fand ich mal so ganz interessant.
Ja, die haben auch Bezug zueinander, genau.
Ja.
Und das kommt bei dem India gar nicht rüber. Dafür ist India wirklich hübsch anzuschauen, finde ich. Und es macht auch Spaß. Also ich habe es in einem Rutsch mehr oder weniger in 2-3 Abenden irgendwie durchgespielt. Ich hatte sehr viel Spaß dabei. Es gab schon auch frustige Momente so, aber irgendwie hat sich das in Grenzen gehalten. Also da gab es schon deutlich frustigere Spiele in meiner Vita. Und damit meine ich nicht die Konsole. Richtig frustig fand ich manchmal die Zeitmissionen, weil du dann halt einfach merkst, oh, ich bin 20 Sekunden zu früh oder eine falsche Taste gedrückt, wenn du musst dann halt irgendwie so einem Typen hinterher und es gibt halt nur diesen einen Weg und dann musst du es halt 5-6 Mal machen, war aber in Ordnung. Die einzige wirklich extrem frustige Stelle, wo ich fast den Controller in die Ecke geschmissen habe, war diese Sniper-Mission, weil man da einfach nicht wusste, in welcher Reihenfolge. Das war einfach nur Trial and Error. Du musstest mit so einer Sniper-Gun Leute an so einer Tempelanlage von weit weg erledigen. Und die zu treffen war eigentlich nicht das Problem, aber du musstest es in einer bestimmten Reihenfolge machen, damit die gegenseitig sich nicht die Leichen finden und entdecken und dann Alarm schlagen. Und das rauszufinden war nicht nachvollziehbar. Das war einfach nur Error, nochmal, nochmal, nochmal.
Genau, und das war halt auch wieder Insta-Death. Also das heißt, sobald einer eine Leiche oder irgendwas gesehen hat, hattest du nicht irgendwie noch, sagen wir mal, 1-2 Sekunden, um den dann vielleicht doch noch zu erwischen, sondern es war so Schuss und zack, sofort wurde der Bildschirm grau und es war vorbei. Also
wie oft musstest du die machen? Ich habe die bestimmt 15, 20 Mal spielen müssen oder so.
Echt? Nö, ich habe schon, also ich glaube, ein zweiten, dritten Mal habe ich sie geschafft, weil ich dann schon drauf geachtet habe, okay, Moment, der da oben kann den nicht sehen. Ah, hier stehen die zwei Wachen praktischerweise zwischen einem Explosivfass, die es natürlich auch gab im alten Indien, was man ja immer so sagt, so, hey, das ist ja das Beste für so eine Wachentruppe, stellt euch mal immer neben das Explosivfass, weil da kann, what could possibly go wrong? Und deswegen, es gibt schon. Aber da seid ihr wieder mit dem gleichen Punkt, nämlich dieses, es gibt halt eine Möglichkeit, die Entwickler vorgesehen haben, in welcher Reihenfolge du die ausknipsen musst und die musst du halt rausfinden und wenn du sie hast, ist es dann auch eigentlich voll leicht, aber klar, wieder Trial and Error.
Also ich glaub, mein Fazit, China.
Ich wollte nur sagen, mir fällt gerade auf, wir sind eigentlich recht ähnlich in unserer Kritik, nur dass die ganz zu ganz unterschiedlichen Graden halt für uns relevant war. Ich glaube, daran liegt es vor allen Dingen. Also ich glaube, wie wir widersprechen uns hier gerade gar nicht so sehr, außer halt mit der Steuerung, die bei dir noch weniger Probleme war als bei mir. Aber insgesamt stimme, glaube ich, bei fast allem überein, nur dass mir den Spielspaß viel mehr versaut zu haben scheint als bei euch.
Ja, sehe ich auch so.
Ja, aber ich fand dafür, dass es dann halt wirklich nur 5 Stunden oder so, dann ist man auch durch, fand ich dann schon okay. Also ich hätte es jetzt tatsächlich auch nicht irgendwie auf einen 15-Stunden-Spiel hätte aufgeblasen sehen wollen, aber für so einen kurzen Zwischendurch-Happen und einfach mal 2 Abende fand ich das dann schon sehr spaßig. Und wie gesagt, ich kann echt nur empfehlen, da nicht mit der Hoffnung ranzugehen, es wäre ein Prince of Persia-ähnliches Jump and Run, sondern halt sich bewusst zu sein, dass es ein Schleichspiel ist und dass das halt auch bedeutet, dass man mal 15 Sekunden in der Deckung sitzt und wartet, bis man den richtigen Moment erwischt hat, um sich zwischen den 2 Wachen durchzubeamen.
Ja. Ich möchte einwerfen, falls ihr Bock auf das Spiel habt, dann guckt euch vielleicht vorher Mark of the Ninja an.
Absolut. Also Marco the Ninja ist auf jeden Fall das bessere Spiel. Und wenn, dann fangt auch mit China an. Also ich habe das Gefühl, dass China ein bisschen mehr verziehen hat und ein bisschen mehr Freiräume hatte. Aber das ist in meiner Erinnerung zumindest so. Aber macht ja auch Sinn, da irgendwie vorne anzufangen. Wer jetzt noch wartet, kann eben dann mit Russia noch auf, im Februar warten. Dann kriegt man alle drei Teile zusammen. Dann gibt es irgendwie gleich als Paket. Und jetzt klingelt hier die Tür.
Apropos Paket, ja, wahrscheinlich der Paket.
Gut.
Oder dann, eine Pizzabote, oder?
Nee, wahrscheinlich die Kinder.
Ach, das ist bei dir? Ich dachte, das wäre... Nee. Ach so.
Ach so. Bei uns, bei mir muss es das erste Pizzabote sein, oder was?
Nein, ich dachte, weil ich war immer
ins Klischee.
Von dir wissen wir ja, dass du im Hooked-Büro sitzt und da dachte ich halt, klar, da kommt jetzt gerade der Postbote. Und
nee, der Tom kocht, überkocht uns immer.
Ach so.
Ja, ja, der macht hier Festmähler. Tom, was gibt's heute?
Nix.
Ja, ich war gestern mega unbrav, das ist schon okay. Ich hab gestern voll nicht gehört.
Gut, alles klar. Dann haben wir ja festgestellt, dass wir doch gar nicht so unterschiedlicher Meinung sind, dass Robin sich sogar zurückhalten konnte in seinem Rant und dass wir, ja, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz gutes Fazit. So, es kommt halt darauf an, was man erwartet, was einen vielleicht möglicherweise selber frustet oder stört und dann kann man möglicherweise, obwohl man die gleichen Kritikpunkte hat, zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Das ist ja auch mal interessant.
Ich muss sagen, ich war davon echt überrascht, als ich Manus Tweet gesehen habe. Dass er es super eigentlich oder ganz gut fand oder wirklich gut fand, weil ich habe das Spiel halt weggelegt und dachte, okay, das ist der größte Scheiß, das ist ja ganz furchtbar. Und dann kam zufällig gleichzeitig auch noch so ein Eurogamer-Video, wo einfach nur der Name des Redakteurs war und XYZ hates Assassin's Creed India. Aber ganz lustig ist, weil das passt jetzt voll in unsere Situation, der Test dieses gleichen Magazins war dann wiederum ganz positiv, weil es von einem anderen Tester kam.
Ja,
also
sehr subjektiv
bei dem Spiel. Auch genau, also auch da habe ich schon gesehen, es gibt wirklich sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem Spiel. Das scheint sehr, sehr stark zu polarisieren.
Erinnert mich tatsächlich an Alien Isolation von der Art und Weise. Da haben ja auch die Leute, die versucht haben durchzuhetzen, die versucht haben irgendwie das schnell zu machen, die haben ja gesagt, das ist der größte Scheiß. Und die Leute, die sich darauf eingelassen haben und Geduld und Besonnenheit mitgebracht haben, haben gesagt, das ist ja wohl die geilste Horrorerfahrung seit überhaupt.
Finde ich ganz lustig, weil Isolation habe ich auch abgebrochen nach 6 Stunden absoluter Todeslangeweile.
Ich finde, wir machen jetzt den Böhmermann, wir machen eine Hooked Insert Moin, eine neue Show, die heißt
Geduld und Besonnen. Hooked versus Insert Moin.
Geduldigkeit und Besonnen.
Ja.
Geduldig und besonnen, die wöchentliche Radioshow.
150 Stunden in Metal Gear Solid 5 und ich habe, glaube ich, unter 100 Leute getötet. Ich bin der, ich glaube, das gilt als Qualifikation, um als der geduldigste Mensch der Welt zu sein.
Ja, aber gerade dann verstehe ich es eben nicht, warum du dann, also Alien Isolation ist erwiesenermaßen absolut objektiv gesehen das beste Spiel des Jahres 2015, 14 war es, ne?
Weil ich halt ein wirklich großer Fan von Stealth Games bin, habe ich ziemlich hohe Ansprüche an Stealth Games und Isolation ist kein gutes Stealth Game. Isolation ist, mag das, dieses Horror-Ding gut machen, aber ist ansonsten halt 1:1, lass mal Amnesia machen. Und das hat mich schon in der zweiten Spielhälfte von Amnesia gelangweilt, weil es eben so eintönig ist und das hat Isolation einfach kopiert und dann einfach jede Situation mir 18 Mal geboten, jetzt musst du die 3. Schlüsselkarte sammeln und die 5., jetzt sammel doch mal die 7. Schlüsselkarte nochmal, ach, jetzt musst du noch kurz den Schraubenschlüssel holen, ach, der Schraubenschlüssel ist in seiner Tür, hol doch dafür kurz den Schlüssel, ach, der Schlüssel ist in dem Mund von diesem Alien, jetzt töte kurz das Alien, ach, das Alien ist in einer anderen Raumstation, such kurz den Schlüssel für die Raumstation und dann hast du, oh, so, hab dann noch den Rant bekommen.
Ich wollte nur noch anmerken, ich habe mein Kind inzwischen reingelassen, gell? Nicht, dass ihr denkt, es steht immer noch vor der Tür. Nicht, dass hier die Rabeneltern-Vorwürfe kommen.
Und Papa podcastet gerade.
So. Dann nochmal danke für den Besuch. Gerne jederzeit wieder. Spätestens bei Russia. Wirst du Russia noch angucken dann? Oder ist es jetzt für dich gestorben, die Serie?
Mal gucken, ob ich von Mike dafür einen Code bekomme. Nach meinem ersten Podcast dazu. Aber wenn wir einen Code bekommen, werde ich es mir auch angucken, ja.
Also wir werden es auf jeden Fall machen, Daniel. Ich freue mich schon drauf.
Ja. Ja, und wenn eine Alien Isolation 2, bin ich auch voll dabei.
Und jetzt muss nur noch ein neues Mark auf den Ninja
kommen. Alien Isolation 2 wird es ja nicht geben, weil so Leute wie du das öffentlich wirksam kaputt geredet haben.
Ja. Das Spiel war ja noch nicht mal wirklich, das Spiel war ja nicht schlecht leider, es war ja einfach todeslangweilig.
Nein, es war bis zur Haarspitze nervenanspannend, dieses Spiel.
Ja,
Darf ich jetzt mal den Podcast abschließen?
Ihr fragt ja, immer mach. Mit Alien Isolation. Gerne. Wir machen irgendwann mal, wir lassen es einfach, also Manu, du kannst jetzt rausgehen und Robin und ich gleichen mal unsere letzten Spielerfahrungen der letzten 10 bis 15 Jahre ab und werden euch feststellen, dass wir immer anderer Meinung sind.
Wir machen es jetzt einfach für unsere gemeinsamen Patreon. Leute, die bei beiden Patreon sind, kriegen eine Alien Isolation nach Besprechung von euch beiden. Das
ist eine ziemlich gute Idee.
Also zwei Leute.
Ja, dann holen wir den Mats noch dazu, weil der mag das Spiel auch ziemlich gerne. Ja, könnte interessant sein.
Ja, sanft und besonders.
Wie hast du aber gedacht, das Problem ist, keiner interessiert sich für das Spiel, weil das so langweilig ist. Deswegen wäre der Podcast.
Das stimmt ja. Überhaupt nichts. Ein Riesenaufreger. Wie fandest du Red Dead Redemption? Naja, gut, das ist jetzt. Die wird jetzt zu weit führen.
Ja.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.